Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Internationale Grüne Woche, Mitte Januar in Berlin. Zehntausende schieben sich durch die Messehallen. Auf Europas größter Landwirtschafts- und Ernährungsausstellung. Wie schmeckt die Zukunft? Fragt in großen Lettern die Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie in Halle 3.2. Die Besucher können Energieriegel aus Algen probieren, Milchersatz aus Kokosnüssen. McDonald's wirbt mit einem großen Stand. Weniger ist mehr. Und meint seinen Fahrplan zur Vermeidung von Müll und Plastik. Ein Stückchen weiter posiert eine Schülergruppe vor einer lebensgroßen lila-weiß gescheckten Kuh. Der Süßwarenkonzern Mondelez spendiert ein Gruppenfoto. Und obendrein ein paar Schokoriegel. Motto: Snacking made right. Gemeinsam für eine inklusivere und nachhaltigere Welt von morgen wirbt der Lebensmittelriese Mars. Neben menschengroßen Schokolinsenfiguren präsentiert das US-Unternehmen Klassiker der schnellen Küche. Pasta pronto, perfekt in 90 Sekunden. Oder ein Gericht nach Art gebratener Reis, perfekt in 2 Minuten. Während dem Publikum die schöne bunte Lebensmittelwelt präsentiert wird, rumort es hinter den Kulissen. Zum Auftakt der Grünen Woche meldet die Lebensmittelzeitung, das Leib- und Magenblatt der Branche, die Lebensmittelwirtschaft wappnet sich gegen die Verunglimpfung hochverarbeiteter Lebensmittel.
Schneller Genuss, späte Reue? Der Streit um hochverarbeitete Lebensmittel. Ein Feature von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster.
Das Thema hochverarbeitete Lebensmittel ist sehr aktuell, ist aber schon seit einigen Jahren bekannt.
Auch Professor Pablo Steinberg ist zur Grünen Woche angereist. Er ist Präsident des Max-Rubner-Instituts, einer Bundesforschungseinrichtung in Sachen Ernährung und Lebensmittel.
Es gibt unter anderem aus Brasilien von einer bekannten wissenschaftlichen Arbeitsgruppe Informationen, dass hochverarbeitete Lebensmittel dafür zuständig sein könnten oder ein Faktor von mehreren, die zu sogenannten ernährungsmitbedingten Erkrankungen führen kann. Das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Mellitus und ähnlichen Erkrankungen.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Untersuchungen aus Italien und Großbritannien. Ultra-hochverarbeitete Lebensmittel könnten Risiko auf Darmkrebs und Tod erhöhen, titelte etwa das Deutsche Ärzteblatt vor einigen Monaten.
Es sind Lebensmittel, die stark prozessiert sind. Da kommen eine Reihe von Hilfsstoffen, Zusatzstoffen dann ins Spiel. Die einzelnen Lebensmittel können mehr oder weniger eine hohe Energiedichte haben. Und es wird seit langem diskutiert, dass diese Lebensmittel ungesund sind. Aber das ist ein sehr kontroverses Feld.
Ob Tiefkühlpizza, Tütensuppen, Veggiewurst, Süßigkeiten, Chips, Softdrinks, Fertiggerichte, Backwaren, Chicken Nuggets. Sie alle gelten als hochverarbeitet und als hochbeliebt, weiß Manon Struck-Pazina, Sprecherin des Lebensmittelverbandes Deutschland.
Und unsere moderne Zeit, wo viele Menschen viel arbeiten, wenig Zeit haben oder sich auch wenig Zeit nehmen, um zu kochen, weil sie sagen, ich gehe arbeiten, ich habe meine Familie, mir ist das Kochen jetzt weniger wichtig, sondern ich brauche da eher so also Lebensmittel, die schon fertig vorbereitet sind, um da eben nicht so viel Zeit aufzuwenden. Das wird halt auch immer mehr und deshalb gibt es die entsprechenden Angebote.
Der Anteil der industriell hochverarbeiteten Produkte an der Ernährung steigt seit Jahren kontinuierlich. Knapp 50% der Kalorienzufuhr deckt die Bevölkerung westlicher Industrieländer mittlerweile mit diesen Artikeln. Für viele einkommensschwache Familien sind die günstigen Produkte fester Bestandteil des Speiseplans. Gesundheitspolitiker sind alarmiert. Die Lebensmittelbranche fürchtet eine Kennzeichnung.
In Brüssel gibt es gerade die Diskussion, oder gibt es auch schon ein bisschen länger darüber, ob man ein gemeinsames Kennzeichnungssystem entwickeln kann, das anzeigt, wie wenig oder stark ein Lebensmittel verarbeitet ist. Das Problem bei der Sache ist, es gibt unterschiedliche Systeme, die genau das versuchen. Das bekannteste ist die NOVA-Klassifikation. Und das Problem ist aber, die haben alle ihre Schwächen.
So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Das ist seit Jahren die Devise der Lebensmittelindustrie, wenn es um die Kennzeichnung ihrer Produkte geht. Die Debatte rund um die Nova-Klassifikation hat die Hersteller aufgeschreckt. Denn hier werden Lebensmittel, je nach Verarbeitungsgrad, in 4 Klassen unterteilt. Der Produktionsprozess und die eingesetzten Hilfsmittel werden somit zum Bewertungskriterium. Die am stärksten verarbeiteten Lebensmittel finden sich in der 4. Gruppe. Im australischen Melbourne sitzt Mark Lawrence in seinem Arbeitszimmer. Hinter sich die Bücherwand, vor sich den Computer. Lawrence ist Professor für Ernährung und Public Health und berät sowohl die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, als auch die FAO, die Agrar- und Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen. Die Nova-Klassifikation faszinierte ihn von Anfang an, erzählt der Professor der Deakin-Universität. Eine neue Denkweise in der Ernährungswissenschaft. Weg von der Bewertung der Einzelsubstanzen, wie etwa Zucker, Salz und Fett, hin zu einer Gesamtbetrachtung.
Das war aufregend. Es ist ein elegantes Konzept. Es betrachtet Lebensmittel als eine ökologische Ressource und geht davon aus, je stärker Lebensmittel industriell verarbeitet werden, desto mehr entfernen sie sich von ihrem natürlichen Zustand. Und das hat negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt.
Hochverarbeitete Lebensmittel verdrängen weniger verarbeitete. Das war, vor mehr als 10 Jahren, eine Annahme der Nova-Entwickler um den brasilianischen Ernährungsmediziner Carlos Monteiro. Damals erlebte Lateinamerika einen Fast-Food- und Convenience-Boom, der bis heute anhält. Die 2. Annahme? Je mehr hochverarbeitete Lebensmittel konsumiert werden, desto größer werden die Gesundheitsrisiken für die Verbraucher. Etliche Untersuchungen haben diese Zusammenhänge mittlerweile bestätigt. Zufallsbefunde bzw. nicht aussagekräftig kontert die Lebensmittelbranche. Deren Lobbyverbände, wie etwa Food Drink Europe, der auf EU-Ebene die Interessen der Hersteller vertritt, machen seit Jahren gegen das Konzept Stimmung. Tenor: Die Klassifizierung sei unwissenschaftlich und gefährde eine ausgewogene Ernährung. Außerdem verwirre sie die Verbraucher, denn schließlich seien viele Lebensmittel traditionell verarbeitet. Nebelkerzen nennt Mark Lawrence das.
Das ist wirklich ärgerlich, weil wir immer wieder sagen, das Nova-Konzept wendet sich nicht gegen normal verarbeitete Lebensmittel. Die finden sich in Kategorie 3 und sind kein Problem. Im Gegenteil, hier hat die Verarbeitung viel Gutes geleistet. Sie hat Produkte sicherer gemacht, ihre Haltbarkeit verlängert. Aber wenn dann die Verarbeitung einen Schritt weitergeht und Lebensmittel industriell verändert, transformiert werden, dann beginnen die Probleme. Und dazu gibt es mittlerweile hunderte von epidemiologischen Studien.
Fischkonserven, Schinken, Käse oder frisch gebackenes Brot finden sich in der Nova-Kategorie 3. Dagegen landen fertig zubereitete Pizzen, Burger und Hotdogs, Instant-Nudeln oder Suppen, aber auch Margarine oder Energiedrinks in Gruppe 4. Für die Welternährungsorganisation hat Lawrence die Nova-Klassifizierung 2019 vorgestellt und bewertet. Für ihn liegt der Charme des Konzepts vor allem in seiner Einfachheit. Die Lebensmittelgruppen 1 bis 3 können die Verbraucher problemlos konsumieren. Nur bei den hochverarbeiteten Produkten sollten sie sich zurückhalten. Je natürlicher, desto besser.
Der einfachste Weg, das in der Praxis umzusetzen, ist eine Kennzeichnung. Das könnte ein grünes Symbol für die Kategorien 1 bis 3 sein und ein rotes Warnzeichen für hochverarbeitete Lebensmittel. Das wäre einfach und überschaubar. Natürlich ließe sich das Ganze auch noch verfeinern, aber eigentlich würde eine derartige Kennzeichnung ausreichen.
Brasilien, Uruguay, Malaysia und Israel haben das Nova-Konzept mittlerweile in ihre nationalen Ernährungsstrategien aufgenommen und wollen den Konsum von hochverarbeiteten Produkten zurückdrängen. Eine Kennzeichnung auf den Artikeln gibt es aber noch nicht. Auch Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen und die baltischen Staaten, die gerade gemeinsam eine neue Ernährungsstrategie erarbeiten, diskutieren über die gesundheitlichen Folgen hochverarbeiteter Lebensmittel und mögliche Maßnahmen. Zurück zur Grünen Woche. Verantwortung heute für die Ernährung von morgen. Unter diesem Slogan präsentiert die zur Mühlengruppe in einer Glasvitrine ihr Angebot. Bio-Knusperstäbchen aus Blumenkohl, neben 5 dicken Bockwürstchen geräuchert. Geflügelwiener mit Sonnenblumenöl. Die Hersteller? Tillmann, Böglunder, Gutfried. Sie alle gehören zur Firmenfamilie. Ganz links in der Vitrine das neueste Produkt, erklärt ein Mitarbeiter.
Haben wir jetzt seit einigen Wochen und stellen ihn hier erstmals für die Konsumenten aus und schlägt ein wie eine Bombe. Ja, muss man einfach sagen.
Räucherlachs steht auf der Packung mit Doppel-X am Ende. Und dann noch der Zusatz vegan, also garantiert fischfrei. Gut 20 Zutaten sind auf der Verpackung deklariert. Modifizierte Stärken, Verdickungsmittel, natürliche Aromen, Salz, Säureregulatoren, Paprikaextrakt als Farbstoff und Festigungsmittel.
Die Konsumenten, die verlangen auch vegetarische Produkte, die wie Fleisch, wie Fisch schmecken und riechen. Und das Ergebnis sehen Sie hier. Und alle, die jetzt hier vorbeikommen und das probieren, sind überrascht. Es war eben eine Jugendgruppe da, die sagen, Mensch, ich bin echt geflasht.
Der Markt der sogenannten Fleisch- und Fischersatzprodukte wächst rasant. Fast alle großen Produzenten der Nahrungsmittelbranche mischen mit. Auch hinter der Zur Mühlengruppe steht einer der ganz Großen aus der Branche, Tönnies, der größte Schlachthofbetreiber der Republik.
Das Besondere ist ja auch, dass die ganze Fleischindustrie natürlich dieses Thema gekapert hat und damit aufgesprungen ist und wirklich die großen Player, die bisher Wurst hergestellt haben, auf schändliche Art und Weise, will ich es mal so verkürzt sagen, machen jetzt auf vegan, weil sie da einfach technologisch durch Maschinen, die vorhanden sind, schon so einen Vorsprung haben und sich das unter den Nagel reißen.
Ermin Vallee schüttelt den Kopf. Seit 20 Jahren arbeitet der Lebensmittelchemiker für die Verbraucherzentrale Hamburg. Tricks und Täuschungen sind sein täglich Brot.
Hochverarbeitete Lebensmittel, die sind für die Industrie einfach das Rückgrat. Ja. Da kann man Geld damit verdienen, billige Zutaten zusammenmischen und dann ein Produkt herstellen, Convenience-Produkt zum Teil. Gucken wir uns dann natürlich auch die Zutatenlisten an, was ist da drin, E-Nummern etc. Wir können zum Teil nachweisen, dass die Rezepturen schlechter werden und das beschäftigt uns sehr.
Günstige Rohstoffe, weltweit verfügbar, industriell weiterverarbeitet, je nach Bedarf zusammengesetzt, am Ende geschmacklich getunt. Neben viel Fett, Salz und Zucker landet dabei auch eine Vielzahl von bedenklichen Substanzen in den Verbrauchermägen.
Also wenn Fett raffiniert wird, aufbearbeitet wird, hydriert wird, dann haben wir zum Teil gesättigte Fettsäuren, zum Teil Transfettsäuren. Das alles sind ja Begleiterscheinungen der industriellen Herstellung, die man ja nicht haben will. Oder denken Sie dran, Acrylamid, MCPD, das ist ein anderer Fettsäure. Schadstoff, der vor allem bei hochverarbeiteten Lebensmitteln vorkommt.
Genauer angucken, das ist der Arbeitsauftrag der Stiftung Warentest. Routinemäßig analysieren die Produkttester auch Lebensmittel. Erst kürzlich waren Veggie-Schnitzel an der Reihe.
Typischerweise werden sie aus isolierten Pflanzenproteinen hergestellt, von Soja, Weizen zum Beispiel oder auch anderen Hülsenfrüchten. Und diese isolierten Pflanzenproteine werden dann mit verschiedenen Substanzen noch vermischt, zum Beispiel mit Verdickungsmitteln, mit Aromen und weiteren Zusatzstoffen. Die werden zu einem Teig geknetet, der wird erhitzt und dann unter Druck in Form gepresst. Man nennt das Extrudieren und am Ende kommen dann eben diese wohlgeformten Fleischersatzprodukte raus.
Erklärt Ernährungsredakteurin Ina Bockhold, die den Test begleitet hat. 17 vegane sowie ein vegetarisches Schnitzel wurden auf Sensorik, Nährwert, Inhaltsstoffe und Schadstoffgehalt untersucht. Auf den Zutatenlisten finden sich Aromen, Säureregulatoren, Farbstoff, Gerinnungsmittel, Methylcellulose, Carrageen, Xanthan und vieles mehr.
Wir haben uns die angesehen, die sind alle zugelassen und stehen jetzt auch nicht dafür, dass sie gesundheitsschädlich sind. Aber natürlich handelt es sich hier um kein naturnah hergestelltes Produkt.
Bei 4 Schnitzeln stießen die Warentester auf Schadstoffe. Zum einen auf 3 MCPD in 3 Produkten, ein weiteres Produkt war mit Aluminium belastet.
Und tatsächlich finden wir immer in Einzelnen genau diese Schadstoffe, also 3-MCPD oder auch Mineralölbestandteile. Das sind also eigentlich, kann man schon fast sagen, typische Schadstoffe für Fleischersatzprodukte. Aber sie kommen eben nicht mehr in dem Ausmaße vor wie früher. Also da haben die Hersteller dazugelernt und auch Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet, offenbar.
Bei der Nährwertanalyse der Schnitzel zeigte sich, dass die meisten Produkte sehr viele Kalorien auf den Teller bringen, zum Teil mehr als das tierische Original. Wenig auszusetzen gab es dagegen am Geschmack.
Die meisten Veggie-Schnitzel schnitten in unserer sensorischen Prüfung gut ab, drei sogar sehr gut. Sehr gut heißt, dass sie außen knusprig waren und das Innenleben war saftig und locker. Und viele kamen eben auch dem Original aus Fleisch geschmacklich nahe.
Der überzeugende Geschmack. Damit punkten die hochverarbeiteten Lebensmittel. Auch bei Dr. Stefan Kabisch. Der Wissenschaftler hat eine Schwäche für Brezeln, Gummibären, Schokoriegel und Kuchen.
Sie schmecken auch mir gut, ja. Das ist ein Teil der Kampagne, der sie so attraktiv und so langlebig in unseren Regalen macht. Deswegen setzen sie sich durch. Dass die so energiedicht sind, ist ein Aspekt, warum wir sie kaufen. Dass sie natürlich gut schmecken oder so geschmacksoptimiert werden, dass wir darauf ansprechen, ist der andere Punkt. Sie sind meistens auch relativ preiswert, gemessen an der Kaloriendichte, die sie abbilden. Das führt halt dazu, dass sehr viele Menschen auf diese Lebensmittel zurückgreifen. Das macht sie so tückisch.
Für die Gesundheit und die Gesellschaft. Lange Jahre arbeitete Kabisch am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam. Jetzt ist er an der Berliner Charité. Sein Arbeitsfeld nach wie vor: Diabetes und seine Entstehung.
Hochverarbeitete Lebensmittel haben zu viel Salz, haben zu viel Zucker, haben zu viel gesättigte Fettsäuren. Das sind die drei Komponenten, von denen wir eindeutig wissen, dass sie ein Problem darstellen. Die haben auch noch zusätzlich Geschmacksverstärker, Konservierungsmittel, wo wir noch nicht so genau wissen, welche Rolle die spielen. Aber es gibt auch da ein paar Vermutungen, dass die Beiträge leisten.
Zu viel des Schlechten, zu wenig des Guten. Das zeichnet viele industriell verarbeitete Lebensmittel aus. Kabisch macht das am Beispiel Vollkornbrot versus Brezel deutlich. Verarbeitet man das ganze Korn, bleiben Mineralien, Eiweiße und Ballaststoffe erhalten. Wird das Getreide hochverarbeitet, bleibt nur der Stärkekern.
Wenn Sie das Lebensmittel jetzt noch weiter verarbeiten und daraus irgendwie eine fettige Brezel backen, dann haben Sie eben zusätzlich noch Fett mit drin, dann haben Sie zusätzlich noch Salz mit drin. Dann ist das so ein Archetyp der ungesunden, hochverarbeiteten Lebensmittel.
Die Gesundheit geht durch den Magen. Hochverarbeitetes wird da zum Risiko.
Man sieht, dass die Menschen, die eben viel von diesen hochverarbeiteten Produkten konsumieren, dass die ein höheres Risiko haben für Typ-2-Diabetes, für Adipositas, Bluthochdruck, im Prinzip das gesamte metabolische Syndrom und auch die Spätfolgen, die damit verknüpft sind, Herzinfarkt, Schlaganfall, auch Krebserkrankungen und eigentlich noch eine Fülle weiterer Erkrankungen.
Eine Studie, die Anfang 2023 im Wissenschaftsmagazin The Lancet erschien, kommt zu dem Schluss, dass ein erhöhter Konsum von hochverarbeiteten Lebensmitteln auch mit einem erhöhten Krebsrisiko einhergeht. Ein Anstieg des Verzehrs um 10% steigerte das allgemeine Krebsrisiko um 2%. Bei Eierstockkrebs betrug der Anstieg fast 20%. Kabisch hat dafür eine Erklärung.
Das gilt für generell zuckerreiche Ernährung. Fördern sie Übergewicht. Übergewicht, mehr Fettzellen, führt dazu, dass unser Östrogenspiegel steigt, weil Fettzellen Östrogen produzieren. Und mit mehr Östrogen stimulieren sie natürlich all die Gewebe, die auf Östrogen ansprechen. Und deswegen haben sie eine Förderung von östrogenabhängigen Krebsarten. Brustkrebs, Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs. So ist die Erklärung dazu.
Wir haben heute im Bundeskabinett die Ernährungsstrategie auf den Weg gebracht. Die Eckpunkte sind heute im Kabinett verabschiedet worden. Das Thema gehört ganz nach oben auf die Tagesordnung. I told you, lady. Weil jeder und jede aus dem eigenen Umfeld weiß, dass wir da als Gesellschaft ein Problem haben.
Berlin am 21. Dezember des letzten Jahres. Ernährungs- und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir steht an seinem Geburtstag ein wenig fröstelnd im kalten Wind vor dem Bundeskanzleramt und spricht in die Medienmikrofone.
Bei den Männern sind es 2/3, die übergewichtig sind. Bei den Frauen ist es ungefähr die Hälfte. Jedes 6. Kind ist übergewichtig. Jetzt könnte man sagen, naja, was schaden schon ein paar Kilo mehr. Aber gerade bei den Kindern hat es zum Teil drastische Auswirkungen, denn es führt eben über die Lebensspanne gerechnet zu einem Verlust an Lebensqualität und bringt auch später Einschränkungen mit sich. Insofern gehört das Thema ganz nach oben auf die Tagesordnung.
10 Seiten umfassen die Eckpunkte der Ernährungsstrategie. Unterm Strich soll Essen nachhaltiger, gesünder und vor allem für alle erschwinglich werden. Dazu auch noch klimaverträglicher. Ein großes Paket. Am Ende soll die, Zitat, Transformation des Ernährungssystems stehen. Doch was das genau bedeutet und welche Rolle hochverarbeitete Lebensmittel dabei spielen, dazu möchte sich im Ministerium wochenlang niemand äußern. Aus Zeitgründen, wie es heißt. Margarete Bühning-Fesel aber nimmt sich Zeit. Sie leitet das Bundeszentrum für Ernährung.
Unsere Aufgabe ist es letztlich, dass wir das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft begleiten, beraten, unterstützen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich Ernährung. Und diese Aufgaben hängen ja auch mit der Umsetzung der aktuellen Politik zusammen. Das heißt, wenn im Koalitionsvertrag steht, dass eine Ernährungsstrategie für den Bund entwickelt werden muss, dann sind wir gefragt, damit zu wirken und unsere Expertise reinzugeben.
Seit Juni letzten Jahres wird an der Ernährungsstrategie gearbeitet, erzählt sie. Erst Online-Befragungen, dann 11 Workshops mit Ernährungsexperten, Lebensmittelherstellern, Verbraucherschützern. Im Sommer soll die Strategie vorgelegt werden. Die wird sich auch an Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientieren.
Eine nachhaltige, gesundheitsförderliche Ernährung enthält eben mehr pflanzliche und möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel. Und dann muss man differenzieren, welcher Verarbeitungsgrad ist das. Denn ultra hochverarbeitete Lebensmittel sind ja die, die aus Grundstoffen bestehen, die ich gar nicht in der Küche habe. Da sind das Lebensmittel, die ich vielleicht ab und zu essen kann, die aber nicht zu meinem täglichen Standard gehören sollten.
Die Fließbänder rattern. Im Sekundentakt spritzt die Dosiermaschine Tomatensoße auf die Pizzaböden. Rote Punkte auf ein Mickey-Maus-Gesicht.
Hier sehen Sie eine Tomatendosierung. Das heißt, die ist so gestaltet, dass sie eben genau auf den Mickey-Maus trifft, den Kopf. Und hier wird abgezogen auf die Seite. Hier auf der rechten Seite ist der Steinofen. Und dann werden die hier gebacken, laufen dann in den anderen Raum und werden dort mit Käse belegt und dann in der Endverpackung in den Kartons gepackt.
5.500 Pizzen in Mickey-Maus-Form pro Stunde. Für Euro Disneyland in Paris. Eher ein kleiner Auftrag für das Unternehmen Freiberger. Täglich verlassen rund 300.000 Tiefkühlpizzen das Berliner Werk. Siegfried Weber, den hier alle Sigi nennen, ist seit 33 Jahren dabei und leitet die Produktentwicklung.
Ich habe ja 1990 angefangen hier. Da waren Fleischprodukte noch ganz weit vorne. Also wenn man Ranking anspricht und sagt, okay, was ist auf Platz 1 bis 5, waren es immer Fleischspitzen, Salami, Speziale, Schinken etc. Also da gab es tatsächlich einen Wandel, dass viel mehr vegetarische Artikel entstanden sind. Viel Käse, Spinaci, Vegetale etc. Das ist viel populärer geworden bei der Bevölkerung.
Die Pizza ist seit jeher das Fertiggericht Nummer 1. Und Freiberger, der größte Pizzabäcker Europas. Das Unternehmen produziert vor allem im Auftrag von Handelsketten. Die werben schon mal mit dem Dreierpack Salami-Pizza für 3 €.
Offensichtlich ist das die Kombination Käse, Fleisch, Salami, das Gebackene mit dem Produkt, mit dem Teig und der Tomatensauce, ja, in der Kombination so wohlschmeckend, dass es einfach gut ankommt.
Dabei sind die zugesetzten Stoffe relativ übersichtlich. Dextrose, ein Zuckerstoff, sorgt für die richtige Bräunung beim Teig. Natriumnitrit verhindert, dass die Salami grau wird. Natriumisoascorbat garantiert die Haltbarkeit. Ohne die Stoffe geht es nicht, weiß Weber. So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Das ist hier die Devise.
Wir haben keine Margarine, also keine aufemulgierten Produkte mehr. Die Palmfettflocken rausgenommen aus unseren Werken. All diese für uns kritischen Produkte haben wir entfernt. Nach der Philosophie, die beste Zutatenliste ist die kürzeste.
Es wird halt unterstellt, ne, dass in jedem industriell verarbeiteten Lebensmittel viele Zusatzstoffe seien, viele Konservierungsstoffe etc. etc. und die seien schlecht für den Menschen.
Dr. Sabine Eichner sitzt in Berlin-Mitte an ihrem Schreibtisch, blickt kämpferisch. Sie ist die Geschäftsführerin des Deutschen Tiefkühlinstituts. Auch Freiberger ist hier Mitglied. Ebenso wie 160 andere Unternehmen.
Dann werden eben noch Verbindungen hergestellt zu den gesundheitlichen Auswirkungen, wenn man eben viel von solchen Lebensmitteln konsumieren würde. Und da gibt es dann nun gar, also aus unserer Sicht so nicht ganz belastbare wissenschaftliche Studien, die sehr kleine Grundgesamtheiten nur haben.
Keine Kennzeichnung, keine weitere Regulierung. Das ist das Mantra der Branche. Letztes Jahr gab es für die einen neuen Umsatzrekord. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch an Tiefkühlprodukten stieg auf 47,7 Kilogramm. Zeitsparende Mahlzeitlösungen seien weiter im Kommen, heißt es. Vor allem Pizza und Snacks. Tiefgekühlte Fertiggerichte.
Ich meine, am Ende wollen wir alle doch darüber für uns individuell entscheiden, was wir zu uns nehmen. Das ist ja eine sehr persönliche Entscheidung, die wir da tagtäglich, ich weiß nicht wie viel, 100 Mal treffen. Also die Politik sollte sich hüten, den Menschen da Vorschriften zu machen. Je mehr man es, glaube ich, dann tut, desto weniger werden sie darauf sich einlassen, sondern sie werden ihre Freiheit da einfordern.
Bei Freiberger blickt Siegfried Weber auf die nächste Produktionslinie. Dort laufen pro Stunde bis zu 15.000 Pizzen vom Band. Dass die belegten Teigfladen zu viel Salz, zu viel Zucker und zu viel Fett enthalten, wird schon seit Jahren kritisiert. Eine einzige Fertigpizza deckt bis zur Hälfte des empfohlenen täglichen Kalorien- und Salzbedarfs. Einige Länder haben darauf reagiert und Vorschriften erlassen, zum Beispiel Großbritannien. Über 100 Millionen Einheiten liefert Freiberger pro Jahr dorthin.
England ist ein Markt, der ganz klar, das Government schaut auch, dass die Industrie, sag ich mal, Produkte liefert, die eben nicht zu viel Salz, Fett oder Zucker haben. Und da sind wir aufgefordert, einfach Salzwerte einzuhalten. Und das wird auch nachanalysiert. Das heißt, da geht es gar nicht, dass Sie zum Beispiel bei der Margarita über ein Gramm Salz pro 100 Gramm haben. Sie müssen definitiv unter einem Gramm pro 100 Gramm liegen.
In Deutschland dagegen liegen Salz- und Zuckergehalt in der Regel höher. Im Rahmen einer Minimierungsstrategie sollen die Hersteller freiwillig Salz-, Zucker- und Fettgehalte reduzieren. Doch einfach die Rezepturen ändern würde hierzulande nicht funktionieren, weiß der Produktentwickler.
England ist ja nun fast seit 20 Jahren unterwegs mit verbesserten Nährwerten und die haben das auch in Stufen gemacht. Die haben im Prinzip gesagt, okay, wir gehen von 1,5 auf 1,3, auf 1,2, auf 1,0 und das über mehrere Jahre, sodass sie die Bevölkerung an diese Reduktion gewöhnen. Weil den großen Schritt zu machen, ist definitiv der falsche Weg, weil jeder Verbraucher würde dann sagen, schmeckt nicht mehr, ist nicht mehr mein Produkt.
Seit 2018 ist in Großbritannien auch eine Abgabe für alle Softdrinks fällig, gestaffelt nach dem Zuckeranteil. Daraufhin sank der Zuckergehalt der Getränke um gut ein Drittel. Ein Modell, von dem auch Deutschland lernen könnte, glaubt Verbraucherschützer Armin Vallée.
Wir finden es durchaus sinnvoll, dass es Zielzahlen gibt. Wir haben es ja hier in Deutschland, die Reduktionsstrategie, wo es zum Teil ja nur freiwillige Zahlen sind. Wenn aber dann Ziele festgelegt werden, dann müssen sie verbindlich sein. Und es kann in die Richtung gehen, weniger verarbeitete Produkte, aber auch in die Richtung weniger Salz, weniger Zucker.
Zuckersteuer in Großbritannien, Nova-Nutzung in Lateinamerika, Werbeverbote für Lebensmittel, die sich an Kinder richten, in Skandinavien. Immer mehr Länder versuchen, die Lebensmittelproduktion durch staatliche Vorgaben in eine gesündere Richtung zu lenken. Für Manon Struck-Pazina vom Lebensmittelverband Deutschland ein Irrweg.
Man kann als Staat immer viel entscheiden, aber man sollte eben nicht an den Wünschen und der Realität der Menschen, der Bevölkerung vorbei entscheiden. Und das ist das, was Sie mit Folgenabschätzung meinen. Geht das überhaupt und wird das überhaupt gewünscht oder ist das eine staatliche Bevormundung, die am Ende des Tages auch niemandem was bringt?
Eigenverantwortung der Industrie, ein mündiger Verbraucher und keine Werbebeschränkungen. Das ist das Rezept der Lebensmittelindustrie für die Zukunft. Inwieweit sich das mit der geplanten Ernährungsstrategie in Einklang bringen lässt, ist fraglich. Offen auch, wie stark die Koalitionspartner eine Ernährungswende unterstützen. Über die Widerstände aus der Branche macht sich Landwirtschafts- und Ernährungsminister Cem Özdemir keine Illusionen.
Ich weiß natürlich auch, dass die Lord-Siegel-Bewahrer des Status quo, die am liebsten nichts ändern würden, die kein Problem damit haben, dass wir zu süß essen, dass wir zu salzig essen, dass wir zu fettreich essen, die das gerne so belassen wollen, die werden natürlich alles dafür tun, damit sich möglichst wenig von dem materialisiert, was wir uns hier vorgenommen haben.
Was die Politik am Ende servieren wird, bleibt abzuwarten. Wer als Verbraucher schon jetzt hochverarbeitete Lebensmittel aus dem Einkaufswagen verbannen will, für den hat Diabetes-Experte Stefan Kabisch einen Tipp parat.
Alles, was umso mehr Verpackung hat, ist sehr wahrscheinlich besonders hoch verarbeitet. Je weniger Verpackung da drum ist, je weniger Folien und Kartons, umso eher ist es ein Produkt, das noch dicht dran ist am ursprünglichen Lebensmittel, an der ursprünglichen Pflanze, am ursprünglichen tierischen Produkt, umso gesünder ist es sehr wahrscheinlich.
Schneller Genuss, späte Reue. Der Streit um hochverarbeitete Lebensmittel. Das war ein Feature von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster. Die Redaktion hatte Carsten Bodke. Die Regie Stefanie Lasai. An der Technik saß Ralf Perz. Es sprachen Nina West, Gilles Chevalier. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.